ESP Guitars präsentiert
Gear of the Dark.
Lad mal Fotos ins Glumo-Fummel-Forum hoch. Glumo-Fummel ist halt auch so ein hässliches Haustier, was so dermaßen hässlich ist, dass man es vor seinen Gästen verstecken muss.
Ja, es ist sowas wie ein Nacktmull vielleicht, ja. Ein schöner Klatscher. Klang ein bisschen wie ein unfassbar großer Wassertropfen.
Habe ich jetzt nicht direkt im Ohr. Wie klingt denn so ein unglaublich großer Wassertropfen?
Ich kann leider, wie viele meiner Landsleute, nicht dieses Wassertropfgeräusch mit dem Mund nachahmen. Kennst du es, wenn Leute sich so auf den Hals klopfen?
Ja. Nee, kann ich auch nicht. Ja. Tut nur weh. Aua.
Ja, auf ihn. Ja, gut. Aber ich glaube, unsere Hörer da draußen wissen, was gemeint ist. Denn jeder hatte einen Kumpel, der das konnte.
Diese Schnipsen, ich habe mir jetzt gerade so an den Kehlkopf geschnipst.
Ja.
Tut auch richtig weh, so angeschnipst zu werden. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, wann dir das Leben jemand so an die Eier geschnipst hat. Ist auch höchstgradig unangenehm.
Das ist mir zum Glück noch nicht passiert.
Noch nie passiert?
Nee.
Krass.
Weißt ja nicht, mit was für Leuten du so unterwegs bist.
Ich muss meinen Freundeskreis überdenken.
Ja, auf jeden Fall. Wird zu viel
Eier
geschnipst.
Das tut auf jeden Fall weh. Oder so gegen die Nase oder Brustwarze geschnipst werden. Das ist auch nicht schön.
Ja, das stimmt wohl, ja.
Naja, gut. Was macht man nicht alles mit, ne?
Ja, zu viel. Viel zu viel macht man mit, Hanno.
Ja, Simon, schön dich zu sehen. Wie geht's?
Ja. Sind, wie soll ich sagen, ereignisreiche Wochen bei mir gewesen.
Allerdings.
Ja. Unser Model der vorletzten Instagram-Folge, nämlich Taffy, unser großer Hund, der war ja im Foto mit dem SM57.
Allerdings,
ja. Ist in der Zwischenzeit leider auch von uns gegangen. Dementsprechend ziemliches Trauerspiel hier im Hause Portland. Und ja, ansonsten der typische Stress vor der Reise ist mal wieder auf... Ja, wie soll ich sagen, auf 180. Zu dem normalen Stress kommt jetzt noch dazu, dass ich jetzt mir spontan den Bass ausdenken muss für unsere neue EP und den schreibe und aufnehme diese Woche. Vocals müssen wir auch noch aufnehmen für mindestens einen Song, weil das nämlich alles schon gemixt werden soll im Oktober und wir müssen dann die restlichen Vocals nachreichen, damit die da so reingedroppt werden. Aber alles andere muss halt gemixt werden und deswegen ist jetzt nochmal so richtig schön Hektik angesagt. Eigentlich sollte auch jemand anders den Bass einspielen, aber jetzt mach's ich aus Zeitmangel und an sich spiele ich ja auch wirklich gerne Bass. Aber ich bin natürlich bemüht, nicht wie ein Gitarrist zu klingen, der jetzt Bass spielt, sondern versuche mir schon noch ein bisschen was auszudenken, aber leichter gesagt als getan manchmal.
Das wollte ich nämlich gerade fragen, wie ist es denn so? Bei Nightmare passiert ja schon so viel an der Gitarrenfront. Ist es so, dass da... bassmäßig dann nochmal so richtig die großen Geschütze rausgeholt werden oder ist es dann halt eher um die eh schon sehr tiefen Gitarren nochmal zu unterstützen?
Nee, wir haben bisher immer mit sehr, sehr talentierten Bassisten gearbeitet. Also das einzige Mal, dass ich bisher selbst Bass gespielt habe, war auf unserer allerersten EP. Da habe ich mit einem Fretless Bass gespielt. Das war ganz geil, so bis zur Unkenntlichkeit verzerrten Fretless Bass. Das ist eigentlich ziemlich fett.
Wieso? Muss ich ganz kurz eben einhaken. Wieso Fretless Bass?
Kann ich dir sagen, ich habe mal vor etlichen Jahren eine Studio-Reportage über die Vorband von Primitive Man, also die Band, die Ethan von Primitive Man davor hatte, die hießen Clinging to the Trees of a Forest Fire. Das war so...
Kenn ich.
Ja, so Death.
Hab ich, glaube ich, damals als Promoter Promo für gemacht, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, Prosthetic haben mal ein Album rausgebracht von denen und eine EP.
Genau, das muss das über Prosthetic gewesen sein, genau.
Und die hat noch eine EP, Visceral hieß die war unfassbar asozial und ich glaube, von der war das eine Aufnahmesession und der Bassist hatte so einen billigen Ibanez oder einen billigen, aber einen relativ bezahlbaren Ibanez Fretless Bass und hat den bis zur Unkenntlichkeit verzerrt gespielt in dieser Studio-Demo und das hat mir so imponiert, dass ich mir, weil ich damals auch Ibanez Endorser war, habe ich mir den Bass selber auch geholt. Und ich glaube, war halt ein bezahlbares Ding, Gary Willis Signature Bass oder so. Und dann hatte ich den Bass halt und habe den auch auf unserer ersten EP schön brutal verzerrt. Und so diesen schwimmenden Vibe, den das dadurch bekommen hat, den fand ich eigentlich ganz geil, dass du so eine wabernde, schwimmende Distortion, Bass-Distortion unter dem ganzen Song hattest. Anyway, dazwischen haben wir jetzt immer mit sehr, sehr, sehr talentierten Bassisten gespielt.
Sehr, muss ich sagen. Nochmal extra hinterher schieben.
Ja, ja. Sehr, sehr, sehr talentierten Bassisten. Von daher ist die Messlatte jetzt natürlich relativ hoch. Es sind auch durchaus Bassisten, die, würde ich sagen, noch Lücken gefüllt haben in der Musik, die vielleicht oder so Counterpoints zu dem gespielt haben, was so auf der Gitarre passiert. Deswegen bemühe ich mich jetzt schon auch, dass das jetzt nicht einfach nur stumpfes Mitgedengel ist. So, versuche halt irgendwie so einen guten Middle Ground zu finden. Mal reduziert und mal versuche ich auch schon richtig dagegen zu spielen. So und an sich macht es Spaß, aber es ist natürlich ziemlich stressig. Und momentan schaffe ich so einen Song pro Tag. Zwei Songs muss ich noch machen.
Das ist aber auch nicht so schlecht.
Nö, das geht. Das ist ein okayes Pensum auf jeden Fall. Das Spielen fällt mir dann relativ leicht. Wie gesagt, die Ideen sind manchmal so ein bisschen, die richtigen Ideen zu finden, wo ich dann das Gefühl habe, okay, das kann man jetzt irgendwie darbieten, ohne dass es zu kurz kommt, ohne dass der Bass zu kurz kommt. Das dauert halt manchmal ein bisschen.
Ich vermisse das Bassspielen sehr. Ich bin ja überzeugter Bassist. Ich erzähle die Geschichte immer gerne. Ich bin ja eigentlich auch als Bassist habe ich angefangen. Viel zu schnell kam ich in die Situation, dass ich halt andere Instrumente bedienen musste, um irgendwie in Bands funktionieren oder dabei sein zu können. Aber eigentlich bin ich Bassist. Und es war aber auch genauso, meine Bass-Story ist wie die Story von vielen Bassisten. Das ist tatsächlich okay, die coolen Instrumente waren schon weg. Das war also definitiv die Story und es geht ja echt vielen so. Ich bin dann aber sehr schnell dann auch irgendwie überzeugter Bassist geworden und heute vermisse ich das sehr. Ich würde gerne in einer Band Bass spielen. Ja, nicht singen, einfach nur Bass spielen, ach herrlich.
Ich glaube, ich habe das hier schon 100-mal gesagt, aber ich glaube, neben Nightmare Gitarre bei Nightmare spielen wäre eigentlich meine andere, bescheidener Traum wäre einfach in einer Hardcore-Band Bass zu spielen, weil du halt echt...
Wieso machen wir nicht eine Hardcore-Band auf, wo wir einfach zwei Bässe haben? Dann können wir beide Bass spielen.
Gibt's tatsächlich ja auch Referenzen für Bands, die das machen. Ich habe vor einer Weile eine Power-Violence-Band gesehen, die zwei Bässe hatte. Muss ich sagen, klang live nicht so geil. Ich war underwhelmed, leider Gottes. Okay. Und ich finde es auch ehrlich gesagt, guten Hardcore zu schreiben, finde ich tatsächlich relativ schwer, weil es natürlich Hardcore-Riffs gibt, die ungefähr schon 1 Million Mal gespielt wurden. Es ist so ein bisschen so ein limitiertes Repertoire. Und ich meine, es gibt auch jetzt wieder Bands, die mit Madball-Riffs ankommen und erfolgreich sind.
Dafür keine aufs Maul haben wollen.
Genau,
das musst du dir mal vorstellen.
Das musst du dir mal, kann ich mir fast nicht vorstellen, aber so ist es. Von daher, guten Hardcore zu machen, schwer. Ich würde wirklich gerne einfach, dass mich eine geile Hardcore-Band anheuert, um Bass live zu spielen. Auf einer fetten Tour, also ihr geilen Hardcore-Bands da draußen.
Das
auf richtig
ich mir übrigens auch.
Ja, ja, also
ich nehme das auch.
Ja, ja, so Hardcore-Bands, die vielleicht so auf dem Metallica-Stadion-Niveau unterwegs sind, können mich
das
ja mal anhauen.
Geil, ja, auf jeden Fall. Also so habe ich mir das nämlich auch vorgestellt. Also ich hätte auch gerne eine fertige Band, wo einfach sagen so, alter Hanno, kannst du hier Bass spielen und alles und scheint die Sonne aus dem Arsch. Also es geht alles gar nicht besser. So.
Coole Typen, ja, Geld wie Heu.
Also, ja, klar.
Also eine typische Hardcore-Band halt.
Ja, schöne Männer, sexy Frauen, das ganze Programm, alles dabei nach Möglichkeit.
Ja, genau, ein bisschen, also man will ja auch seine Rockstar-Träume im Backstage-Bereich ausleben, ne, also...
Ja, da macht uns natürlich unser Dasein als richtig langweilige Typen natürlich gerne mal einen Strich durch die Rechnung. Aber ich sag mal so, wäre ich Bassist in einer Hardcore-Band, würde ich nochmal in die Vollen gehen. Mhm. Da würde ich nochmal richtig zum Lebemann mutieren und würde nochmal wirklich aus den Vollen schöpfen und wirklich mich gehen lassen.
Ja.
Also richtig die Sau durchs Dorf treiben, die Hardcore-Sau durchs Dorf treiben.
Mhm. Ja, sind wir uns ja einig. Also zwei
Simon,
Bands.
Ich will dich gar nicht so wahnsinnig stressen. Rest in Peace für deinen Hund. Ist ja klar, habe ich dir natürlich privat auch schon mehrfach gesagt. Du bist natürlich jetzt auch busy. Lass uns zu den angenehmen Teilen des Abends übergehen und ich glaube, ein paar Leute haben sich gemeldet für unsere Bierkasse. Ist das richtig?
Das ist korrekt. Und zwar unter
paypal.me/gearofthedark. Das ist
paypal.me/gearofthedark. Haben gespendet. Der Robin. Beim Wetter bin ich 1000%ig Team Simon. 15 bis 20 Grad, Nieselregen, bestenfalls Nebel. Beste. Warum? Weil dir bei der Scheißhitze, wie zum Beispiel in Florida, der Schweiß die Arschritze runterläuft. Und zwar beim Nichtstun. Hat er recht. Alles klebt, hat er auch recht. Und viele Menschen stinken.
Dazu hat er auch recht.
Hat er, also ich meine, bisher nur Wahrheiten hier. Dazu diese ganzen fucking Insekten, Mücken, Wespen und was nicht alles. Wie zum Beispiel 40.000 Spinneneier unter dem Haus oder Bienen in der Wohnzimmerwand. Kommt euch das bekannt vor? Ja, kann keiner geil für kannst mir nicht erzählen. Ich hätte die Hütte einfach angezündet. Diese Hitze und dann noch solche Albträume unter und im Haus. Hast im Herbst und im Winter nicht. Daher der schönste Sommer hört auf den Namen Herbst. Ja, da hat er wohl ausschließlich recht, der gute Mann.
Gute valide Punkte, kann man ja nicht sagen.
Vorgestern waren hier übrigens 30 Grad. Was soll der Dreck, Alter? Ich verstehe es nicht.
Ja, Simon, jeder Jack ist anders, wie ich so oft zu sagen pflege. Aber er hat natürlich recht. Das mit den Insekten ist schon eklig. Mhm. Aber man gewöhnt sich an alles. Es ist aber, ja, die Sommermonate sind, aber ey, ja, nee, irgendwie doch. Also so 15 Grad und Nebel ist doch auch nicht geil. Also nichts für mich.
Jo. Max Kaspar. Wir sind der Stau, wir wollen TV. Ich hoffe schwer, dass Simon direkt nach der Aufnahme den Film auf YouTube geguckt hat und im Stil von Wayne und Garth vor der Glotze gekniet hat und Ich bin unwürdig gerufen hat. Im Übrigen auch ein TV-Klassiker, Langer Samstag mit unter anderem Campino in der Hauptrolle.
Ja, Simon, hast du jetzt endlich der Superstau? Dir stand der Sinn bestimmt total danach, jetzt dir endlich mal den Superstau zu
geben. Ja, es war genau die richtige Zeit. Ich habe gerade, ich habe an nichts anderes als den Superstau gedacht. Ja.
Habe ich mir gedacht, aber witzig, die Langer Samstag-Referenz hatte ich als kindlicher Toten-Hosen-Fan natürlich als auf VHS auf dem ZDF aufgenommen. Ein fürchterlicher Schrottfilm, auch sehr schlecht gealtert und Campino als Schauspieler auch leider nicht geil. Ja. Der hat ja schon mal in der Rolle in den 80ern in dem Film Die Verlierer gespielt, da war es auf jeden Fall besser. Langer Samstag, die Story ist so, er wird so, glaube ich, mit so einer anderen Frau über Nacht in einem Kaufhaus eingeschlossen. Und da legen sie dann irgendwelchen Einbrechern das Handwerk.
Ah, okay, ich dachte, sie
legen Eier. Also kann man sich gut geben, wenn man mal wieder so einen richtigen Scheißfilm gucken will. Das ist auf jeden Fall. Und dafür bin ich eigentlich immer zu haben. Dementsprechend dahingehend vielleicht doch gut gealtert. Also Langer Samstag kann ich mir demnächst mal wieder geben.
Ja, mache ich vielleicht, wenn ich in Deutschland bin, in einer Woche. Martin Stahl.
Moment mal, wir müssen jetzt mal wieder den Namen. Martin Stahl ist natürlich kratzt an eine 10 namenstechnisch,
ne? Würde ich auch sagen, ja. 4,50 dafür, dass in der letzten Folge der Superstau erwähnt wurde. Den habe ich letztens meiner Frau gezeigt und sie war sehr besorgt, dass die Kinder den gleichen Humor wie ich habe. Andere Frage, wann Manta und Nightmare in Wien? Ja, ist eine gute Frage.
Eine sehr gute Frage, ja.
Vielleicht holen wir dieses Konzept, was wir ja absagen mussten, vielleicht holen wir das nochmal nach irgendwann. Schauen wir mal.
Ganz genau. Und vor allen Dingen in Wien war ich auch schon echt lange nicht. Wir haben lange, lange keine Österreich-Shows mehr gespielt. Mhm. Irgendwas ist immer, ne? Aber ja, also natürlich Ehrenmann, bester Humor halt. Also ich hoffe, dass deine Kinder genauso geil werden wie du.
Absolut. Als nächstes Theo Braun. Und sein Kommentar ist Theo Braun, 10 Punkte.
Okay, wenn er so sagt, dann will ich Herrn Braun nicht widersprechen.
So, der nächste Kommentar ist, ich habe das Gefühl, hier ist irgendwas schiefgegangen, denn der Name ist Sven Arnold und der Kommentar ist passt schon, in Klammern Part 2. Das Ding ist, dass keine andere Spende von Sven eingegangen ist. Also entweder hat sich da PayPal verhaspelt bei ihm oder keine Ahnung. Aber ja, passt schon, Part 2 ist der Kommentar. Wir danken
Peter
dafür.
Peter Thiel macht keine Fehler.
Ja, also das stimmt. Kann,
muss,
ja.
muss bei ihm auf
versuchen. Stimmt, ein Gutmensch, durch und durch, ja.
Auf jeden Fall. Ja, aber wir freuen uns, Mr. Arnold. Danke natürlich für deine Zuwendung und wie du schon so sagst, passt schon.
Ja, genau, auf jeden. Johannes, bitte nur den Vornamen nennen. Ja, wie sollen wir das bewerten? Das kann man natürlich nicht bewerten.
Johannes Cannes ist ein solide, also ist ein guter Name, finde ich. Ich kenne die meisten Johannisse, die ich kenne, sind ziemlich nice Typen so. Also ziemlich, also zwischen nett bis absolut solide Typen so. Also dementsprechend gibt's von mir für den Johannes schon eine 7,5 von 10.
Okay, ich sag mal, ja doch, Johannes ist ein guter Name. Bodenständig, aber trotzdem auch nicht so ein Name, den man ständig hört, schon gar nicht 2025.
Ja, da wo ich herkomme, gibt's den echt oft. So. Ah, okay. Johannes, also ich hätte fast gesagt, nicht schön, aber selten, aber der ist nicht schön und auch nicht selten, okay. Aber irgendwie doch bodenständig und solide.
Okay, ja, ich würde auch 7 Punkte würde ich geben. Werner Focke.
Ja, uns Werner natürlich A, einfach weil es ein Dauergast ist und weil es mich an das geile Focke-Museum in Bremen erinnert, wo ich gerne bin. Und natürlich Werner, meine Generation, der erste Kinofilm, den ich mit meinem Vater im Kino gesehen habe, 1989, Werner Beinhardt. Dementsprechend für Werner allein gibt's von mir 100 pro 10 Punkte. Du bist ja auch nun Amerikaner, Hobby-Amerikaner, so wie ich. Du kennst ja auch die ganzen, ich weiß nicht, ob es das bei dir im pazifischen Nordwesten auch gibt, die ganzen Trucks von der Company Werner.
Mhm.
Ja?
Ja, ja.
Freue ich mich immer, wenn ich irgendwie auf der Autobahn so einen richtig fetten Werner-Laster langfahren sehe. Also Werner Focke, ein Zehner von mir.
Ja, ich muss auch Werner Beinhardt, auch für mich als Kind, ein sehr prägender Film gewesen. Ich weiß nicht, wie oft...
Also neben Superstau das einzig, was wirklich gezählt hat in
meinem Leben. Ich habe den Film bestimmt 40 Mal gesehen.
Allein die Fußball-Eröffnungsszene da bin ich wirklich, das ist nicht von dieser Welt, das ist unmenschlich gut, so weit würde ich gehen. Fall. Das muss sich ein Halbgott ausgedacht haben.
Ja, oder ein Vollgott.
Ja, also, oder wir können auch so gleich sagen, wie es eigentlich ist.
Ja, auf jeden Fall. So, Werner Focke.
Leider, ganz kurz, wenn wir da noch sind, habe ich nicht annähernd dieselbe Liebe zu den weiteren Werner-Zeichentrickteilen entwickeln können.
Nee, geht mir nicht
annähernd.
Die haben irgendwie den richtigen Ton getroffen. Das ist in der richtigen Zeit rausgekommen mit den richtigen Witzen und den richtigen kulturellen Referenzen, würde ich sagen.
Und ich kannte auch schon die Werner Hefte zu der Zeit. Weißt du, die hatten ja das Format des lustigen Taschenbuchs. Das waren so dicke A5-Dinger oder so. Und die hatten ja immer so schon so allein so geile Cover. Mhm. Also die Werner Taschenbücher sind der absolute Wahnsinn. Ein guter Freund von mir, Peter Strom, Grüße gehen raus.
Auch geiler Name übrigens.
Hundertprozentig, den Namen haben wir uns ausgedacht, also auch eine 11 von 10.
Ah.
Der heißt eigentlich anders, Sönke Busch, und der hat sich mal ausgedacht, pass auf, halte ich fest, und das finde ich die Lebensaufgabe, die er immer noch nicht erfüllt hat, der wollte mal alle Realsequenzen aus Werner Beinhardt rausschneiden und da draußen einen eigenen Film drehen. Dann hast du nämlich direkt minus 10 von 10 Punkten.
Auf jeden
Denn
Fall.
Die Realsequenzen in Werner Beinhardt sind Gottes Irrtum. Das ist halt wirklich so daneben, ey. Mit Merit Becker, der Schwester von Ben Becker.
Mhm.
Die da das Rumpelstilzchen spielt. Also die Realsequenzen von Werner Beinhardt sind wirklich so, Alter, wirklich zum Sterben schlecht.
Ich habe mal letztens eine auf YouTube ein Video gesehen von Brösels, eine Haustour haben sie gemacht bei Brösel.
Ja.
Das Haus von dem ist so, wie man sich das vorstellt, auf jeden Fall. So viel kann man nur sagen.
Auf jeden Fall. Also lange von den 80ern bis in die 90er Jahre hinein noch galt ja auch lange das Versprechen von Brösel himself, dass wenn man zu ihm nach Hause kommt und ihm im Kirschkern Weitspucken besiegt, dass er ihn eine Woche lang mit freier Kost und Logis bei einem zu Hause beherbergt. Mhm. Da Brösel ist angeblich im Kirschkern Weitspucken sehr, sehr gut.
Okay. Ja, good for him.
Fun Fact, sag ich mal.
Ja, auf jeden Fall. So, kommen wir mal zu Werner Fockes Kommentar. Habe ich doch glatt mehrfach die Bierkassenrunde verpasst. Jetzt liege ich hier schon nächtelang wach und mache mir Sorgen und stelle mir vor, wie ihr unerhopft in euren lokalen Fußgängerzonen betteln müsst. Also hier jetzt, nehmt hin, sagt er.
Nehmt ihn.
Den
nehmt
Spenden.
Ihn den Obolus.
Ja, genau.
Den Spend,
ja. So, letzte Zuwendung kommt von Malte Lenfter. Moin, ihr Glatzen. Mein PayPal macht nur 100 Zeichen, daher kommt meine Frage per Insta an Simon. Ja, kam sie auch vor einer Woche. die jetzt in meinen Nachrichten zu finden, ist heute Morgen zum, ja, wie soll ich sagen, zu einer Sisyphus-Arbeit geworden und ich habe es trotzdem nicht geschafft. Also, sorry, Malte, musst du mir nochmal schreiben.
Malte, schick die Nachricht nochmal. Ich verspreche in Simons Namen, dass wir uns dieser Frage annehmen, aber bitte schick die Frage nochmal. Am besten direkt jetzt heute, wenn du die Folge hörst. Also, weißt du, Simon, nächsten Dienstag direkt
mach ich Screenshot.
Bitte Copy-Paste.
Genau, mach ich direkt einen Screenshot und dann geht's in die nächste, dann wird's beim nächsten Mal vorgelesen. Ja.
So machen wir es.
Okay.
Also, wie war sein Name?
Malte Lenfter.
Lenfter. Ja, gibt's von mir eine 5.
Eine 5, okay. Ja, Malte Lenfter. Ich finde, es ist ein ziemlich, ich sag mal...
Check den Nachnamen nicht. Irgendwas ist da nicht richtig.
Ja, was stimmt da nicht?
Was stimmt da nicht?
Würde ich noch mal kurz... vielleicht sollte Malte mal beim Rathaus anrufen und schauen, was Phase ist mit
Malte ist auch ein Name in meiner Generation, den es Unmengen gibt. Ich weiß nicht, wie das in Berlin war, aber bei uns in Norddeutschland
gar nicht, aber
Malte...
Ich hatte ja viele Freunde auch aus Hamburg. Ich kenne einige Malteser.
Ja, und den Nachnamen, keine Ahnung, kannst du uns ja vielleicht nochmal erklären nächstes Mal. Vielleicht gebe ich ja doch, das ist ein solider Name, ich will jetzt auch nicht haten oder so.
Ja, okay. Ja, helfe doch nie.
Ja, ihr wisst Bescheid, Leute. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Nächste Folge kommt dann bald. Nee, wir sind angetreten. Wir haben heute, also erstmal müssen wir, glaube ich, Danke sagen für das wahnsinnig gute Feedback für die letzte Folge. Also wo wir uns einen schönen Gassenhauer, einen Elfmeter ohne Torwart geleistet haben und halt einfach mal die hässlichsten Gitarren der Welt vorgestellt haben. Wir wussten natürlich, es gibt noch deutlich mehr wirklich richtig hässliche Gitarren. Also vielleicht kommt auch tatsächlich irgendwann mal Folge 2. Vielleicht werden wir halt aber auch mal weiterhin so Top-10-Formate weiter verfolgen, denn das kam offensichtlich sehr, sehr gut an. Also danke für euer Feedback, danke für all die Zuschriften und so. Wir haben uns genauso gut unterhalten gefühlt, ob eurer Reaktion, wie ihr euch wegen unserer Folge.
Ja, auf jeden Fall. Das hat Spaß gemacht, sage ich jetzt einfach mal so.
Und heute, ohne weiteres großes Rumgelaber, wollen wir natürlich in die nächste geile Folge starten mit dem nächsten Thema. Und zwar ist es Zeit endlich wieder für eine geile neue Kult-Klopper-Folge. Wir haben uns ein bisschen was überlegt. Wir haben ja verschiedene Kult-Klopper-Formate schon mal gebracht und die kommen auch immer alle geil an bei euch. Da freuen wir uns natürlich drüber und bedanken uns für das Feedback. Heute wollen wir ein bisschen was anderes machen. Anstatt Platte versus Platte machen wir mal Song versus Song. Und Simon hat sich überlegt, dass wir vielleicht naheliegend, uns unsere Lieblings- oder ja, jeder stellt dem anderen einen ganz besonderen Metal-Song vor. Kultklopper, Song versus Song.
Hannos und Simons Lieblings-Metal-Songs. Ich weiß gar nicht, ob ich bei meinem Song sagen würde, er ist jetzt mein absoluter Lieblings-Metal-Song. Es ist aber einer dieser Songs, die für mich auf jeden Fall enorm rausstechen und die irgendwie, den ich vielleicht auch in einer Zeit irgendwie entdeckt habe oder in einer Zeit rauskam, die für mich total spannend war irgendwie so, also auch was Mucke angeht. Und ich finde einfach, es ist ein bemerkenswerter Song, aber ich kann jetzt nicht genau sagen, ob es jetzt, ich finde es schwer, einen Lieblings-Metal-Song auch zu benennen auf jeden Fall.
Das war bei mir jetzt auch nicht unbedingt, obwohl ich glaube, das ist bei mir, wenn es wirklich unter allen Gesichtspunkten könnte ich, glaube ich, fast so weit gehen. Ich hätte eigentlich fast was von der Chaos AD genommen. Nun haben wir zur Chaos AD, wie zu vielen anderen Platten, schon eine Sonderfolge gemacht. Es wäre ein bisschen langweilig gewesen. Deswegen habe ich mich für einen Song entschieden von einer Band, von der ich definitiv behaupten kann, dass sie nicht mal annähernd zu meinen Lieblings-Metal-Bands gehören.
Ja.
Und gerade das macht es vielleicht so ein bisschen interessant, weil ihr eigentliches Schaffen und ihr eigentliches Werk trotzdem hier und da über jeglichen Zweifel erhaben sind. Ich kann es ja sagen, ich habe mir ausgesucht, einfach weil es für mich, wenn ich wirklich alle Gesichtspunkte nehme, die wir hier bewerten und besprechen und beleuchten werden, nennen würde, würde ich sagen, dass For Whom the Bell Tolls von Metallica für mich wahrscheinlich einer meiner absoluten Lieblingssongs ist.
Fair enough, ja. Ich habe ausgewählt den Song Curtain von der Band Portal. Nicht weil es mein absoluter Lieblings-Metal-Song ist, sondern weil es ein sehr herausstechender, besonderer Song ist, der meiner Meinung nach eine ganz spezifische Zeit irgendwie einfängt für mich, aber auch eine spezifische Atmosphäre hat. Und auch für eine Band, die ich zu dem Zeitpunkt, ja, wie soll ich sagen, die hatte ich erst ein paar Jahre für mich erschlossen und das war auch ein bisschen eine schwere Geburt für mich. Und dann kam dieser Song raus und ich hatte das Gefühl, dass eigentlich alles, was ich an der Band geil fand, in dem Song und dann auch auf der Platte so aufs nächste Level gehoben wurde. Und es war dann so für mich so eine Instant Gratification, was bei so einer Musik natürlich auch ein bisschen absurd klingen mag, also für jemanden, der den Song vielleicht nicht kennt oder die Band und sich das jetzt zum ersten Mal anhört, ist vielleicht Instant Gratification nicht die erste Schlussfolgerung, aber ja.
Bei Weitem nicht. Ich kannte die Band schon vorher ein bisschen. Du hast sie ja auch schon oft hier im Podcast erwähnt. Deswegen wird sie natürlich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zumindest manchen bekannt sein. Wahrscheinlich, For Whom the Bell Tolls kennen wahrscheinlich ein paar Leute mehr, aber gerade das macht es wahrscheinlich spannend. Instant Gratification, also ja. Also nein. Also wirklich nicht. Nein. Aber Simon, bei aller Liebe, wie oft kommt das schon vor, dass du hier in diesem Podcast irgendwelche Musik anschleppt und man denkt, oh, absoluter Evergreen, zündet sofort. Also man, und das meine ich mit allem Respekt und Ehre, wem Ehre gebührt, aber man muss sich ja in viele deiner Musiktipps durchaus erstmal reinarbeiten. Und das ist ja auch gut so, das macht die ganze Sache ja auch interessant. Und bei Portal kann ich sagen, so, ich hatte die Band nur wegen dir auf dem Schirm. Jetzt irgendwie, nachdem ich sie durch dich schon ein paar Jahre kannte, haben immer wieder Kumpels mal davon gesprochen. Mhm. Aber ja, keine leichte Geburt.
Nee, auf keinen Fall. Geht's?
Ja, geht. Ich musste kurz einen Hamster aushusten. Ja. Also dementsprechend, ja, Portal. Wir hatten das Thema natürlich immer wieder mal, weil wir uns wie so oft über maskierte Bands ausgelassen haben und wie unfassbar einfallslos und ausgelutscht das ganze Ding ist. Bei Portal muss man jetzt sagen, dass die Band natürlich das auch nicht erst seit gestern macht.
Nee, es ist natürlich, das sind jetzt Sachen, die hätte ich vielleicht später sowieso nochmal angesprochen, aber man kann auf jeden Fall sagen, dass Portals Erfolg auf jeden Fall dafür gesorgt haben, dass sich gesorgt hat, dass sich sehr, sehr viele Bands auf diversen Ebenen von der Band haben inspirieren lassen. Und einerseits waren Masken zu der Zeit, als Portal so ihren, ich sag mal, Underground-Breakthrough hatten, waren Masken nicht so omnipräsent, so gut wie gar nicht vorhanden. Ja, Black Metal Bands haben noch ja, wie seit Dekaden Corpse Paint getragen. Ansonsten gab's Masken nur bei Ghost und Slipknot, so gefühlt, im Metal-Bereich. Und dann war das so ein bisschen, also ich sag's mal so, mein Erstkontakt mit der Band war auch ein Live-Video. Ich hab dir das vorhin noch schnell hektisch geschickt, und zwar von einem Song, der heißt Glumurfonnel, was auch immer das bedeuten soll. Ja.
Kennst du nicht Glumurfonnel? Ja. Passiert jeden Morgen.
Mutti, kannst du mir was das Glumurfonnel reichen?
Oma, haben wir noch Glumurfonnel da? Ja, das ist oben im Kühlschrank rechts. Ja,
auf jeden.
Neben Curry King.
Ja, auf jeden. Ja, das ist auf jeden Fall.
Glumurfonnel, Alter. Ich hab gestern wieder echt die ganze Nacht, ich habe mich so gehen lassen, Alter. Ich weiß einfach nicht, wann Schluss ist. Ich habe die ganze Nacht Glumurfonnel gesoffen, ne? Ja. Wie so ein Kaputter. Es geht mir aber auch nicht gut in letzter Zeit. Alter. Da habe ich mich wieder in einen Glumurfonnel-Rausch begeben. Also der absoluten Sonderklasse. Also da ist Ether nichts dagegen.
Ey, Digga, ich habe schon wieder ein übelstes Glumurfonnel am Bein, Alter. Das ist wirklich ja, ekelhaft. Ja, Scheiß,
muss ich mir mal angucken. Schick mal, lad mal Fotos ins Glumurfonnel-Forum hoch. Glumurfonnel ist halt auch so ein hässliches Haustier, was ja so dermaßen hässlich ist, dass man es vor seinen Gästen verstecken muss.
Ja, es ist so, sowas wie Nacktmull vielleicht, ja?
Ja, auf ja, jeden
wer
Fall.
Weiß.
Da kommt, ja, ich bin mit meiner Cousine verheiratet und wir haben ein Kind, das heißt Glumurfonnel. Das wohnt im Baumhaus. Das müssen wir auch immer verstecken.
Das wohnt im Baum. Kommen. Nicht nur im Baumhaus, es wohnt einfach im Baum, Alter.
Ja, auf jeden Fall. Es hat sich so ein Loch da reingenagt, Alter, ja, Alter, mit seinem Glumurfonnel-Maul, Alter. Oh, danke, Portal, auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Haben sie auf jeden Fall gut vorgelegt mit ihrem geilen Songtitel. Ja, jedenfalls,
Simon Hanno und das Glumurfonnel.
Es ist übrigens Glumurfonnel mit N. Also
ja, das Glumurfonnel kommt, Alter, alle vorsichtig. Helm aufsetzen.
Oh man. Ja, ich würde sagen, wir können die Folge damit hier beenden. Ja, vielleicht nennen wir die Folge einfach so, dass die Leute sich fragen, so, Alter, was ist ja, wo?
Das Glumurfonnel, Kultklopper, das Glumurfonnel kommt.
Okay.
Sag mal, du sagtest ja aber Portal, ja, lass uns diese scheiß Maskenthema nee, nicht mehr aufmachen. Ich kann es nicht hören, nicht sehen. Andere Frage.
Brauchen wir auch gar nicht aufmachen.
Nee. Inwieweit hatten denn Portal Einfluss auf Nightmare, frage ich mal ganz klar, weil ich sehe Parallelen.
Ja, also Portal hatten auf jeden Fall, würde ich sagen, einen gewissen Einfluss auf frühes Nightmare-Material. Ich muss dazu sagen, dass die ersten paar Songs, die ich für Nightmare geschrieben habe, das waren so 4 oder so, dass die alle komplett im Müll gelandet sind, weil es mir so ein bisschen schwer gefallen ist, am Anfang quasi so richtig neu zu definieren, was ich mit Nightmare eigentlich machen will. Denn mit dem letzten WFAM-Album ging das ja alles schon in die Richtung auch, die wir mit Nightmare spielen. Also ja, wurde extremer, dissonanter und so weiter und so fort. Und ich wollte natürlich nicht nur die gleiche Formel einfach weiterspielen. Und ja, es ist mir schwer gefallen. Und ich weiß noch sehr, dass ich irgendwie, das war ein Jahr, nachdem die Vexovoid, wo der Song Curtain drauf ist, von Portal, ein Jahr ungefähr, nachdem die rauskam, bin ich U-Bahn gefahren und hab die Platte gehört und dachte irgendwie, wäre eigentlich, keine Ahnung, würde Spaß machen, mal zu versuchen, einen Grindcore-Song zu schreiben, der so Portal-Riffs hat. Das war so ein bisschen so eine Schnapsidee, die ich hatte. Und dann habe ich mich hingesetzt irgendwie und habe dann irgendwie bis 4 Uhr morgens den ersten Nightmare-Song geschrieben, der mir richtig gefallen hat. Und da ist auf jeden Fall so ein bisschen so ein Portal-Gedächtnis-Riff, ist so das Hauptstrophen-Riff. Und ich würde sagen, aber so über längere Phasen ist der Einfluss nicht so großartig in der Musik oder ist vielleicht nur eine Prise vielleicht von vielen. Aber das war beim allerersten Song, mit dem ich dann happy war, der erste Nightmare-Song, der fertig gemacht wurde und wo einfach alle gesagt haben, so okay, ja, jetzt ist geil, jetzt passt das irgendwie, wir haben hier irgendwie was gefunden, war tatsächlich so ein bisschen, ja, einfach nur so ein Experiment, was dann bei mir den Knoten zum Platzen gebracht hat.
Ich muss dich direkt vorab fragen, so, ne? Mhm. Also, du hast ja schon gesagt, das ist jetzt nicht, ist ja eh immer schwierig, so mit so Top und Lieblings und so. Aber du hast ja diesen Song bewusst gewählt bei unserer Versus-Folge irgendwie Song versus Song, ja, in Sachen Metal. Warum ist das jetzt der Song deiner Wahl? Das musst du mir irgendwie, mir und wahrscheinlich den Zuhörerinnen und Zuhörern mal kurz erklären. Es ist kein Ohrwurm, also Lichtjahre davon entfernt. Es ist null catchy. Es muss also in irgendeiner Art und Weise um die Atmosphäre gehen.
Ja, definitiv. Vielleicht muss ich dazu sagen, der Einstieg in Portal ist mir auch nicht so leicht gefallen. Ich habe dieses Glumme Funnel Live-Video gesehen, worüber wir uns schon 5 Minuten lang schlapp gelacht haben. Das war so ein bisschen so, mein allererster Eindruck war, was ist das denn für ein Schwachsinn? Und am Ende des Videos, ja, also ich bin nicht ganz ehrlich so, ich dachte so, Alter, was denn jetzt schon wieder? Ja, irgendwie so. Und am Ende des Videos war ich zumindest irgendwie intrigued. Und dieses Live-Video kam im gleichen Jahr raus wie das Vorgängeralbum Swarth. Und ich habe dann das Album angehört und da waren Elemente drauf, die mir gefallen haben. Da gab es einen Song namens Larvae, der war sehr chaotisch, fand ich schon cool, aber eigentlich bin ich nicht so richtig rangekommen an die ganze Sache, an die obskure Produktion bin ich nicht so rangekommen. Und irgendwann bin ich dann mal nachts spazieren gegangen und ja, hab mir gedacht so, ey, ich versuch's jetzt nochmal mit Portal. Und irgendwie beim Nachtspazierengehen hat's total Klick gemacht. Und ja, es ist, wie du schon vermutet hast, die Atmosphäre, die mich so ein bisschen ranbekommen hat. Und als die Vexovoid rauskam dann und Curtain als Single, als Vorabsong, war das irgendwie so, dass, ich sag mal, ich bin schon durchgedrungen zu der Musik. Ja, ich hatte diesen Schritt schon gemacht, schon ein paar Jahre dann zu dem Zeitpunkt. Und dann war das irgendwie auf vielen Ebenen schon nochmal ein Sprung nach vorne für mich. Also die Produktion ist noch immer sehr unique, sehr, sehr organisch, ja, weirder Gitarrensound, sehr wummeriger Drumsound, aber war trotzdem im Vergleich zu den Vorgängersachen etwas mehr Hi-Fi, sag ich jetzt mal. Und ja, die Atmosphäre von dem Song hat mich irgendwie sofort gecatcht. So. Also das fängt ja auch, das erste Riff, ne, du hast halt sofort so ein super hypnotisches Intro-Riff, was dich in so eine Trance spielt. Und übrigens muss man auch dazu sagen, und das ist vielleicht auch der Einfluss, den die Band dann so ein bisschen hatte, die haben ja auch 8-Seiter-Gitarren gespielt und waren halt eine der wenigen Bands, die das gemacht haben und halt coole Mucke oder einfallsreiche Mucke damit gemacht haben und halt nicht Djent oder so. Ne? Das war halt schon irgendwie auch so, aha, okay, hier benutzt jemand so sautiefe Tunings für super
weirde Mucke. Was für ein Tuning reden wir denn da? Mir ist die Achtseiter-Gitarre natürlich auch aufgefallen, aber nur einer der beiden Gitarristen, by the way.
In dem Live-Video war es nur einer. Auf der Platte haben die beide Achtseiter gespielt, ja.
Was ist das für ein Tuning? Weißt du das?
Ich weiß das aus dem Kopf nicht, nee. Also ich kann sagen, wir stimmen unsere Bariton-Siebenseiter in F Standard und ich würde sagen, bei Portal kann sein, dass die vielleicht einen Halbton tiefer sind oder zwei auf einem E, eine Oktave tiefer, also wie ein Bass oder so, müsste ich mal raushören, spezifisch. Aber es ist sehr, sehr tief.
Was mir gefällt, ist genau das Wort, hast du eben auch schon benutzt. Man muss immer aufpassen, dass man das nicht so ein bisschen inflationär benutzt, aber bei Portal trifft es durchaus zu. Also, sie setzen viel so auf so hypnotische Parts, ne? Mhm. Und nicht nur von den Gitarren, finde ich auch, sondern bei einer Minute 1:16 kommt auch so ein geiles Tom-Pattern. Das ist unterstreicht diese extrem epischen, hypnotischen Gitarrenlinien auf jeden Fall sehr. Und was mir auch aufgefallen ist, man lässt sich Zeit. Also die Parts haben alle extrem viel Zeit, sich zu entwickeln, zu atmen und zu funktionieren. Ich glaube, anders könnte man aber auch solche unfassbaren Brutalo, also die Riffs sind ja teilweise psychotisch. So anders kann man diese Riffs auch nicht legitimieren. So, die muss man dann halt auch einfach so stehen lassen und wirken lassen. Also bei 2:20 wird das Gitarrenriff geleitet dann wirklich in so einen komischen Psycho-Fiebertraum ab. Das finde ich extrem geil.
Ja, woran mich die Riffs von Anfang an erinnert haben bei Portal ist so heulenden Wind.
Ja, das trifft es. So ist wahrscheinlich, muss man sagen, zu den Curtains auch, wirst du noch ein paar Takte gleich zu sagen. Durch das Video wird natürlich diese Atmosphäre auch sehr, sehr gut unterstrichen.
Auf jeden Fall, ja. Aber die Riffs, diese Sturmböen-Riffs sind auch, glaube ich, das, was mich dann irgendwie atmosphärisch bekommen hat. Du hast halt, also, das ist, finde ich, selten, dass du ein Riff hörst und eine Assoziation hast mit irgendwas anderem, ja, dass du jetzt sagst, also es ist jetzt, keine Ahnung, bei Industrial Metal ist es vielleicht okay, klar, du hörst einen sehr maschinellen Part und denkst an irgendwelche krassen Industriemaschinen, ja, die irgendwas zerstampfen, klar, aber grundsätzlich ist es jetzt nicht so, dass jedes Mal, dass du ein Riff hörst, du sofort eine Assoziation hast. Bei Portal hat es so diese bedrohlichen Sturmböen und ich denke eigentlich immer an stürmisches Wetter, an Blitze, Donner.
Also hohe Wellen am Strand, aber nicht genau. So coole Surfwellen, sondern halt einfach so dunkle Wellen. Ja, es auf jeden Fall trifft es zu. Das hatte ich jetzt nicht im Kopf, aber jetzt, wo du es sagst, ist es auf jeden Fall spot on. Mhm. Ich find's auch geil, was mir an dem Song gefällt. Dass der, wie gesagt, ich habe das ja schon gesagt, eine große Komponente ist, dass man ja, es ist ja nun ganz offensichtlich kein Hitsong, es ist jetzt nicht Come As You Are oder so, das heißt, man kann sich auch Zeit lassen und ich finde es cool, dass der Song so upper Mitte oder ab ein bisschen weiter über die Mitte, so um 3:30 sich komplett nochmal neu aufbaut. Es hat halt auch immer so eine gewisse so ein gewisses Selbstbewusstsein und so eine kompositorische Arroganz, wenn man halt schon wirklich jetzt 3,5 Minuten komplett scharf geschossen hat und dann einfach nochmal von vorne anfängt.
Ja.
Also man muss hier von Grausamkeit sprechen.
Das kann man wohl, ja. Was ich auch sagen muss, es gibt, ich finde gut, dass du Timecodes auch nennst, es gibt in dem Song sogar ein ziemlich melodisches Riff für Portal-Verhältnisse von 1,47 bis 2,25. Das ist sehr triumphal und wie gesagt, hat schon fast...
Genau, episch habe ich mir aufgeschrieben und danach kommt nämlich dieses psychotische Riff.
Genau, danach wird's ja kommt dieses... Was ja auch oft passiert, was ich eben spannend finde, ist, dieses Sturmböen-Ding zieht sich durch, aber manchmal finden die halt so in total tiefen Registern statt und dann in diesem psychotischen Riff bewegt sich das auf einmal in super hohen Registern der Gitarre irgendwie und wird dann schrill und ja, wie du schon sagtest, halt irgendwie psychotisch und chaotisch sozusagen und ich finde dieses Wechselspiel, auch wenn der Riff-Style sich ähnelt, aber allein dass das so über die Register der Gitarre verschoben wird, kreiert auf jeden Fall auch gute Kontraste irgendwie. Aber ja, dieser Wiederaufbau ist auch grundsätzlich, ich finde ab da ist es fast nochmal, das könnte auch ein eigener Song sein, wie du schon sagst. Es fängt von vorne an irgendwie, du hast so diese doomigen Slow-Motion-Tribal-Beats, ne, in diesem Aufbau sozusagen und danach, ja, kann man ja fast sagen, nach diesem Part, den du gerade angesprochen hast, kommt ja dann eigentlich auch schon der letzte, der Endpart. Und das ist, muss ich sagen, das ist einer der wenigen Parts, die ich jetzt nennen könnte in Musik, die für mich wirklich auch evil und bedrohlich klingen. Dieses Outro dieses super doomige Outro an dem Song. Das
also in Sachen Evil dann zumindest doch einer deiner All-Time-Favorites oder dein Lieblings-Evil-Part.
Ja, naja, klar, auf jeden Fall. Es ist ja auch, es ist, wie gesagt, ein All-Time-Favorite. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich so ein blankes Statement machen könnte, dass es so allgemein einer meiner Metal-Lieblingssongs ist. Aber der ist auf jeden Fall auf der Liste. Und ja, also ich finde die Atmosphäre in dem Song ist auf jeden Fall, die ist so, das ist so wie Teer, wie tropfendes Teer die ganze Zeit.
Es ist zäh, ja. Aber auf eine geile Art und Weise so. Also ich, es ist, wie du dir vorstellen kannst, Simon, es ist natürlich jetzt nicht so richtig mein Ding. Mhm. Ich muss aber sagen, wenn man sich darauf einlässt, ist es schon eine Kunst für sich. Das ist jetzt kein, es gibt ja sehr viele Bands, die einen ähnlichen Stil probieren und halt einfach so, wo es einfach so eindimensional bleibt, wo man halt keine bildlichen Assoziationen mit den Riffs hat oder mit den Beats oder sonst was. Und das haben Portal hier natürlich geschaffen, halt auch komplett ohne die Lyrics, da komme ich gleich zu, wirklich Bilder zu malen. Und das ist natürlich, wie sagt man, wirklich die absolute Superkür, wenn du schaffst, irgendwie ohne jetzt mal die Lyrics mit reinzunehmen, schon irgendwie so Assoziationen zu schaffen, die so Bilder im Kopf entstehen zu lassen. Also das ist natürlich geil. Grundsätzlich, wie du dir vorstellen kannst, bei Portal würde ich mir natürlich auch total wünschen, diese Produktion, ich weiß nicht, ob es dann funktionieren würde, aber ich würde diese Band natürlich komplett anders aufnehmen und anders mischen und würde mir auch andere Gitarrensounds wünschen, weil für mich ist es, du sagst, ja, sie spielen jetzt kein Djent, 8-Seiter, aber trotzdem sind mir die Gitarren zu djit. Das ist mir alles zu, ja, ich würde mir das halt irgendwie alles irgendwie dreckiger und rauer wünschen. Aber ich verstehe natürlich, dass das, was wir da hören, Teil dieser Soundästhetik ist und dass man Portal natürlich unbedingt lassen muss, dass das alles ganz genauso gewollt ist, wie es auch geworden ist.
Also ich finde, den Gitarrensound ist tatsächlich nicht gerade poliert. Ich finde, die haben schon einen sehr eigentümlichen Sound. Er hat wenig...
Poliert meine ich auch nicht.
Ja, er hat wenig, wie soll ich sagen, das ist jetzt kein... Der ist nicht tight, der Gitarrensound. Ja, der ist... Der hat kein Metal-typisches Attack. Und dann ist es auch so, dass sich fast alles in so einer super dicken Midrange abspielt irgendwie. Und auch Low-End ist viel da. Aber also ich habe das Gefühl, dass der ganze Sound in den Tiefmitten passiert halt sau viel irgendwie.
Und Tiefmitten ist halt immer gefährlich, ohne jetzt zu nerdig zu werden, weil in Tiefmitten passiert aber auch genau das, was immer so der Endgegner von einem guten Mix ist, und zwar Matsch. Und das ist so ein bisschen, ich finde, manchmal ist mir das zu muddy, dieser ganze. Und das ist vor allen Dingen, also wenn ich jetzt eine Sache sagen müsste, wo ich meinen Finger drauf packen würde, so mein Beef mit dem Song, und das habe ich bei Whom the Bell Tolls auch. Mhm. Vielleicht hast du auch so eine Sache, es würde mich auch interessieren für beide Songs, aber insbesondere jetzt erstmal bei Portal. Ich finde, die Vocals sind nicht gut gemischt, sondern die sind irgendwie vergraben im Mix und gehen so ein bisschen unter. Und ich finde, da ist so ein bisschen Pulver verschossen worden, finde ich.
Ich glaube tatsächlich, dass es hundertprozentig so gewollt ist. Die Vocals sind ja auch...
Davon gehe ich aus.
Die Vocals sind ja auch jetzt nicht gerade, wie soll ich sagen, outstanding. Ja, es ist jetzt dann nicht so, keine Ahnung. Ich finde zum Beispiel, dass Barney von Napalm Death ein mega geiler Sänger ist und eine krasse Stimme hat, so, und die kann ich dann gerne im Mix auch gut hören. Bei dem Typen von Portal ist das ja alles ein sehr, sehr gurgelig und blubberig irgendwie und geraspelt.
Das meine ich aber nicht mal, sondern ich meine wirklich das Selbstgegurgelte und das Geraspelte halt tatsächlich irgendwie meiner Meinung nach so ein bisschen, die Vocals sind meiner Meinung nach einfach nicht so richtig geil gemischt. So, das meine ich. Dass das genauso gewollt ist, wie sich die Vocals anhören, hört man sehr, sehr gut in dem Live-Video, was du mir für Rumba-Lotte hier, was du mir geschickt hast. Da finde ich das halt auch geiler, weil vielleicht, weil man den Sänger halt auch sieht, beziehungsweise nicht sieht. Ja. Er hat ja eine Kuckucksuhr auf dem Kopf oder irgendwie sowas ähnliches. Ja. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch kein Riesenthema, das entwertet den Song in keinster Weise, aber mir hätte bei den Vocals gefallen, wenn da so ein bisschen mehr, also wenn die so ein bisschen, also ich glaube, wenn diese Garstigkeit noch etwas mehr durchgekommen wäre, das hätte dem Song überhaupt nicht Abbruch getan, sondern im Gegenteil.
Ich finde es interessant, dass du es ansprichst, weil ich mir damals die Frage gestellt habe, obwohl ich mit der Produktion oder mit Portals Produktion, also die Platten davor, die Swarth zum Beispiel, die hat eine sehr plärrige Midrange, die so ein bisschen anstrengend und ermüdend ist. Grundsätzlich ist es aber so, dass, wie gesagt, diese Platte, die Vexo Void, schon eine deutlich, ja, wie soll ich sagen, eine deutlich cleanere Produktion noch hatte als die anderen Sachen, oder eine fettere, würde ich sagen, irgendwie. Aber ich habe mich trotzdem auch oft gefragt, wie würde die Band eigentlich klingen mit einem, Ja, mit einem total klaren Mix zum Beispiel auch, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Musik weniger bedrohlich wäre. Weißt du, wie ich meine? Und die Vorstellung, wie das wohl klingen würde, wenn das alles total super produziert wäre, ist schon auch spannend irgendwie. Aber grundsätzlich, ich finde, dass Portal schon eine sehr eigene Soundästhetik gefunden haben irgendwie für ihre Mucke. Und das ist der Musik auch, ja, für mich persönlich, dass es ihr keinen Abbruch tut. Ich kann auf jeden Fall aber auch verstehen, klar, die Vocalproduktion oder der Vocalmix könnte crisper sein, aggressiver sein. Das mag alles sein, aber interessanterweise echt was, worüber ich tatsächlich nie aktiv nachgedacht habe beim Hören der Platte. Also irgendwie, ich habe das nie in Frage gestellt, was ich gehört habe tatsächlich, muss ich sagen.
Liegt aber auch daran, wenn man Musik für sich neu entdeckt, Alben, Bands für sich neu entdeckt, dass man ja auch oft, das hatten wir ja auch schon zum Thema, dass man den Sound auch überhaupt nicht in Frage stellt. Also du hast natürlich ein geschultes Ohr, wie ich auch, aber dass, wenn man irgendwas wirklich richtig geil findet, nimmt man das ja auch ganz bewusst als genau das an, was es auch ist, weil man natürlich davon ausgeht, dass die Band sich da was bei gedacht hat. Ich, jemand, der jetzt kein großer Portal-Fan ist, gehe da natürlich auch mit einem viel kritischeren, analytischen Ohr ran und versuche nahezu Sachen zu finden, die mir nicht gefallen. Und das nicht irgendwie aus Böswilligkeit, weil ich das Thema bashen will, sondern halt einfach, weil ich in der relativ angenehmen Position bin, gerade für so eine thematische Folge hier, dass man sagen kann, so okay, wie bewerte ich als außenstehender Portal, als jemand, der mit der Band nicht mega vertraut ist und auch kein Fan ist. Ja. So, das macht es ja auch bis zum gewissen Grad vielleicht irgendwie spannend.
Klar, absolut.
Denn wenn wir jetzt gleich über Metallica reden, ich meine, das kennt nun einmal jeder in- und auswendig. Und mir ist natürlich auch völlig klar, dass For Whom the Bell Tolls natürlich ein absolut, also es ist ein Evergreen. So, weißt du, der läuft wahrscheinlich bei meinen Eltern auf der Silberhochzeit. Weißt du, wie ich meine? So, aber das tut ja keinen Abbruch daran, dass das Handwerk dahinter und einfach die Qualität, gerade im frühen 80er Metal-Kontext, für mich über jeden Zweifel erhaben ist. Aber da kommen wir gleich drauf.
Ja. Ich sag mal so, die Platte hat mich auf jeden Fall damals komplett weggehauen, so viel kann ich sagen. Die Single hat mich weggehauen. Später kam ja dann auch das Musikvideo, du hast es jetzt schon angesprochen, raus, was die Atmosphäre der Musik auf jeden Fall unterstreicht. Ich finde jetzt, also A, ich finde an dem Musikvideo ist eigentlich so ziemlich alles geil. Es ist, das hat ist so.
Geiles Ding, ja.
Auf jeden Fall. Es ist einfallsreich, unique, es ist sehr viel.
Aber auch einfach, und zwar positiv.
Naja, ich weiß nicht, ob es so einfach ist, weil du hast ja doch viel Mixed Media. Ja, du hast so Cutouts und Sachen, die gebastelt wurden, ganz klar, und dann abgefilmt wurden und mit übelst vielen Effekten versehen.
Die Mittel, sagen wir mal so, das ist natürlich ultra viel Liebe zum Detail. Ja, also das meine ich nicht, aber die Mittel sind einfach, finde ich, die gewählt wurden. Und das ist extrem positiv.
Ja. Und ich finde diesen Mixed-Media-Aspekt auf jeden Fall sehr geil. Wir haben jetzt schon beim Beschreiben des Songs über Sturmböen und dunkle Himmel gesprochen. Natürlich siehst du auch einen Haufen dunkle Himmel in dem Video. Irgendwelche komischen Gestalten, ja, irgendwelche Horrorgestalten. Also ich sag mal, es untermalt die Atmosphäre des Songs schon sehr. Und ich weiß, obwohl die Platte zu dem Zeitpunkt schon ein halbes Jahr raus war oder so, als das Video rauskam, dass mich das Video nochmal komplett umgehauen hat und mich auch nochmal, das war dann so direkt nochmal die Aufforderung für mich, okay, ich muss mir die Platte jetzt wieder anhören ohne Ende. So, also das hat mich nochmal komplett reingeholt.
Wo das visuell auch mega geil zu passen würde, kennst du bestimmt den Film, also das Remake von dem japanischen oder asiatischen Klassiker The Ring von 2002, zu diesen 8mm Footage-Aufnahmen.
Ja.
So, weißt du, das ist halt auch dieses dunkle und so, ne, da würde das halt extrem gut drauf passen, finde ich. Das war so meine erste visuelle Assoziation, bevor ich das Video gesehen habe.
Ja, ich habe die Band auch in dem Jahr im August damals live gesehen. Ich habe das, glaube ich, schon mal erwähnt hier im Podcast. Ich habe die im Blackland in Berlin gesehen. Das war quasi so eine Metal-Kneipe mit meinem Kumpel Krom. Grüße gehen raus. Und die Show war sehr speziell, weil ich, dadurch, dass da drin geraucht wurde in der Kneipe, habe ich ja nur den absoluten Vollhass geschoben, so, ne? Aber ich wollte auch unbedingt Portal sehen und war auf jeden Fall auch irgendwie, keine Ahnung, also aufgrund der Natur der Mucke war ich schon so selbst konditioniert darauf, dass das irgendwie eine Experience sein muss, die Show. Und im Blackland ist es jetzt nicht so, dass da eine besonders geile PA ja, wie soll ich sagen, dass da jetzt eine besonders geile PA drin stand, sondern es war einfach so, die Band hat diese Atmosphäre auch mit relativ bescheidenem Equipment komplett auf die Bühne gebracht. Die haben so, da stand halt einfach eine Backline, die eventuell die Opener-Band mitgebracht hat oder so, und die haben dann halt echt so Valve State, Marshall Valve State Amps gespielt. Ist natürlich krass. Mittlerweile ein Klassiker, ne? Also Death und so weiter, und diverse Thrash-Metal-Bands haben natürlich diesen Amp gespielt, aber nichtsdestotrotz haben die aus diesen Marshall Valve State Tops ihren Portal-Sound rausgeholt irgendwie, was mir extrem imponiert hat. Und dieses Trance-mäßige war auch live total krass. Also ich, mich hat's wirklich, also ich bin echt so irgendwie im La La Land gewesen, als die gespielt haben. Zwar, ne, vielleicht auch so ein bisschen so eine self-fulfilling prophecy. Du gehst mit dieser Erwartungshaltung daran, du willst, dass die Experience so ist, und dann delivered die Band irgendwie, und ja, wie soll ich sagen, es war so der perfekte Breeding Ground dafür, dann auch so ein bisschen abzutransen, sage ich mal. Aber das war auf jeden Fall eine mega geile Show, eine meiner absoluten Lieblingsshows ever. Es war auch brüllend heiß, über 30 Grad. Wie gesagt, von der Haarspitze bis zu den Zehenspitzen habe ich geschwitzt irgendwie. Aber es war einfach unfassbar so. Und was auch noch interessant ist, vielleicht zuletzt zu der Band und zu dem Song: Die Band ist danach eine ganze Zeit lang in der Versenkung verschwunden.
Wie kam das?
Und zwar ist es so, also ich glaube, das sind richtig, zumindest die Songwriter, ich hatte auch mal so ein bisschen Kontakt mit dem Gitarristen, so ganz leicht. Wir haben mal zusammen PlayStation live gezockt, bizarre Story irgendwie. Aber ich habe das Gefühl, dass das sehr, sehr verklemmte, richtige True Cult Underground Warrior sind. Und die hatten keinen Bock.
Wie Metallica.
Ja, wie Metallica. Die hatten keinen Bock auf ihren Erfolg. Die hatten keinen Bock, dass dann auf einmal ohne Ende Bands aus dem Boden geschossen sind, die wie Portal klangen und sich auch maskiert haben. Und es gibt wohl auch eine Platte, die danach geschrieben haben, nach der Wechselvolt, die komplett, wo sie dann gesagt haben, ah fuck it, wir haben keinen Bock mehr. Und die Platte ist nie rausgekommen. Und dann haben sie eine ganz andere Platte geschrieben, Jahre später, die anscheinend ein ziemlicher Kontrast dazu ist, mit nicht tief gestimmten Gitarren, mit einer super plärrigen Produktion. Also das ist so eine, ich glaube, dass das sind schon auch so richtige Antitypen, die...
Aber Entschuldigung, wenn ich da kurz einhake, so wenn ich sowas höre wie kein Bock auf ihren Erfolg, sowas immer irgendwie nicht.
Ich finde sowas auch, ich finde das extrem befremdlich, ich kann mich da überhaupt nicht reinversetzen. Das ist nur so ein bisschen, das ist so ein bisschen rumgegangen irgendwie, und die Band hat sich auf jeden Fall, wie gesagt, so ein bisschen von der Bildfläche verabschiedet für eine ganze Weile und auch ihre nächste Platte nicht rausgebracht, sage ich mal so, ja. Also ich weiß, keine Ahnung, frag mich nicht. Ich find's komisch und befremdlich, ich kann mich da nicht reinversetzen, aber es ist auf jeden Fall so ein bisschen Teil der Lore, würde ich sagen. Und ja, von daher, ich trau's der Band zu bis zum gewissen Grad. Ob ich das jetzt respektiere oder cool finde, ist eine ganz andere Frage.
Ja, vor allen Dingen, wie viel da wirklich Wahrheit ist. Vielleicht haben die sich halt auch einfach nur gezofft oder sind totale soziale Spastiker und kommen überhaupt nicht klar oder sind halt weirde Typen. Also was der Grund auch immer war, ist ja völlig egal. Es tut ja Musik ja auch keinen Abbruch.
Ja,
so,
das
ist, kann uns als erwachsenen Leuten ja auch völlig Latte sein. Wir sind keine hysterischen Teenager-Fans von irgendeiner Band. So, weißt du, es ist nur so, wenn ich sowas höre, das ist natürlich auch viel immer so Selbstabkultung, so, weil ja, wir haben keinen Bock auf Erfolg und so. Ey, wenn du keinen Bock auf Erfolg hast, Alter, dann verbrenn sofort deine Instrumente und hör auf, Musik zu machen. So, weißt du, so mach was anderes. So, das ist so, ey, oder bring nichts raus, sondern mach nur so Mucke für dich selber und hör dir deine Mucke alleine zu Hause an.
Ja, ich sag mal, bring nichts raus, haben sie auf jeden Fall gemacht. Also die Platte, die soll schon...
Aber was der wahre Grund war, who knows, ne?
Ja, das weiß ich auch nicht. Die Band hat jetzt... Tatsächlich.
Bring nichts raus, weil wir zu geil sind.
Ja, das
ist einfach zu geil.
Ist einfach zu geil für eure Scheißohren. Ja. Die Band tourt jetzt wieder. Die haben gerade
in Deutschland auch, ne?
Ja, ja, genau. Die spielen jetzt tatsächlich wieder aktiv, und ich glaube, so eine richtige vollwertige Tour haben die tatsächlich seitdem auch nicht gemacht. Also das ist jetzt echt nach langer, langer Zeit die erste richtig konsequente Aktivität der Band, so in 10 Jahren oder so, ja, in denen die zwar 2 Platten rausgebracht haben, aber mit langen Pausen dazwischen und sehr, sehr wenigen Live-Shows. Die haben so ganz ab und an mal in Australien, die sind aus Australien, die haben halt da ab und an mal eine Live-Show gespielt oder hier mal ein Festival, aber so, also kannst du wahrscheinlich an 2 Händen abzählen, wie viel die in den letzten 10 Jahren gespielt haben, so. Und ich verpasse das natürlich Spektakel jetzt um wenige Wochen. Keine Ahnung, ob ich die Band nochmal live sehe. Es kann natürlich auch sein, dass sie sich dann wieder verkrümeln für 10 Jahre. Who knows? Aber ja, auf jeden Fall ein geiler Song, der mich sehr geflasht hat.
Interessant. Ja, danke auf jeden Fall für die Vorstellung. Lasst uns wissen, was ihr davon haltet. Also für die da draußen, die mit dem Song Curtains von Curtain. Ist es Singular, Plural?
Singular.
Singular von Portal noch nicht auf dem Schirm hatten. Auf jeden Fall ein bisschen anders, denn jetzt, wie gesagt, schon eben angekündigt, wir reden über Metallica, wir reden über 1984, wir reden über Ride the Lightning, wir reden über For Whom the Bell Tolls. Ich habe diesen Song gewählt, weil ich habe mich mit diesem ganzen Konzept von wegen Song versus Song und dann gerade so Metal Song versus Metal Song ein bisschen schwer getan, weil ich festgestellt habe, dass ich eigentlich auch gar nicht so ein mega Metal Warrior bin, so, ne? Und dann habe ich gedacht, so, okay, das Erfolgsversprechendste für dieses Konzept für mich persönlich für unsere Folge heute ist wahrscheinlich wirklich dahin zu gehen, ja, wo man noch total aufnahmefähig war und halt einfach alles noch ultra begeistert abgefeiert hat und auch als neu empfunden hat. Und das ist natürlich die Kindheit. Denn ich glaube, die Ride the Lightning is easy to say, war auf jeden Fall einer meiner ersten 3 Metal-Platten, die ich je in meinem Leben gehört habe. Ich habe die Geschichte schon oft erzählt, deswegen erzähle ich sie jetzt auch wieder. Buzzies und meine erste Band, die Metal Cops, die Metal Polizei. Unser einziger Song war ein Cover von Fight Fire with Fire, was auch ein Song ist von der Ride the Lightning. Dementsprechend haben wir die natürlich relativ viel gehört und weil es auch die einzige CD war von Metallica, die wir hatten zu der Zeit. Bist du vertraut mit der Ride the Lightning? Wahrscheinlich.
Ja, auf jeden Fall. Also ich muss allerdings dazu sagen, dass ich die Ride the Lightning aktiv zuletzt wahrscheinlich 2003 gehört habe. Also es ist jetzt nicht so, dass ich oder früher, ja, also irgendwie so in der Jahrtausendwende war ich noch begeisterungsfähig für Metallica. Danach hat sich das irgendwie so ein bisschen erledigt.
Ja, für mich auch. Also ich habe seit, wann war das, 1994 oder so, ich habe danach nie wieder mich ernsthaft für Metallica interessiert. Also wirklich nicht.
Ich bin auf jeden Fall kein aktiver Metallica-Hörer, aber natürlich bin ich mit der Ride the Lightning vertraut. Oder mein junges Ich ist auf jeden Fall mit der Platte vertraut.
Und speaking of junges Ich, ich habe nämlich heute Morgen so einen richtig geilen Flashback gehabt. Ich bin gerade im Urlaub hier bei meinen Schwiegereltern in South Carolina und ich habe ein paar Runden im Pool gedreht heute Morgen und die Sonne krachte auf das schöne blaue Chlorwasser und ich bin ins Wasser gesprungen und bin getaucht und draußen lief in Dauerschleife die ganze Zeit For Whom the Bell Tolls, weil ich mich natürlich auf die Folge vorbereitet habe. Und da habe ich gedacht, Alter, das kennst du doch irgendwoher. Ja, und na klar kennst du das irgendwoher. Sommerferien, 6. Klasse zur 7. Klasse oder 5. zur 6. oder irgendwie sowas. Die erste Metal-Platte, wo du überhaupt die Hände drauf gekriegt hast, so die Ride the Lightning, und es ist Sommer und irgendwie, du hast gerade eine neue heftige Band kennengelernt mit Metallica und du denkst, du bist on top of the world. Und das habe ich heute Morgen dann auch wieder so gefühlt und ich habe gedacht, ja, eigentlich hast du genau die richtige Entscheidung getroffen, diesen Song zu wählen, weil ich kann mich noch sehr, sehr gut dran erinnern, was diese Platte, aber auch insbesondere dieser Song in mir ausgelöst hat. Ne? Denn als man so ein, ja, als man ein Kind war, also Sommerferien, Freibad, Pommes essen, Metallica-T-Shirt. Also mit 11 ein Metallica-T-Shirt zu haben, war schon cool. Klar war das jetzt nicht so cool. Manche Kids hatten schon ein Slayer-T-Shirt oder so. Das war jetzt nicht ganz so geil. Aber es war immerhin so, wenn man irgendwo, das wirst du kennen, irgendwo im Sommerurlaub mit den Eltern oder so ein anderes Kid oder ein Teenager gesehen hat, der irgendwie ein Metal-Shirt trug, wusste man, okay, da kann man sich auf jeden Fall mit dem unterhalten. So,
ja,
ne?
Ja.
Und das ist eine extrem harte Währung gewesen als junger Mensch. Vor allen Dingen natürlich, ne, ich meine, wir sind ja auch alt in dem Sinne, das war ja alles pre-Internet. So, ne? Dementsprechend, Alter, da hatte man auch keine gebrannte CD. Da hatte man entweder das Original von einem Kumpel oder der großen Schwester ausgeliehen oder man hatte ein Tape. Und so ging uns das halt mit Ride the Lightning. Und was man ja zum Thema jung sagen muss, Alter, ey, die Band war da, als sie Ride the Lightning aufgenommen haben, plus minus 20 Jahre alt. Das ist halt einfach im Nachhinein noch immer so krass, Alter, dass du einen Song geschrieben hast, For Whom the Bell Tolls, als du 20 Jahre alt warst. Ja. Also das finde ich schon extrem bemerkenswert. Auch so ein bisschen, also was habe ich für Scheiße geschrieben mit 20? So, weißt du, wie ich meine? Also so, das ist, also man muss hier schon von einem Ausnahmetalent sprechen. Ich glaube, das ist schon fair to say. Und man kann ja zu Metallica stehen, wie man will, aber das finde ich schon immer wieder richtig krass. Das zieht sich aber durch die ganze historische Musik. Irgendwie haben die Bands irgendwie früher angefangen, geil zu sein, gefühlt.
Das mag so sein, ja. Ich kann auf jeden Fall sagen, ich glaube mit 20 habe ich die ersten W-Farm Gehversuche.
Also schon coole Sachen.
Das ging schon, das war schon halbwegs cool, würde ich sagen. Halbwegs vertretbar zumindest. Aber ja, was, weißt du, mich erinnert?
Mit 21 habe ich auch schon coole Sachen gemacht, aber das war halt, hatte überhaupt nichts mit Metal zu tun.
Klar. So. Mich erinnert gerade deine ganze Beschreibung dieses Sommers daran, wie ich letztens die White Pony in der anderen Kultklopper-Folge beschrieben habe, weil das bei mir auch so ein Sommer war. So ein Sommer, wo ich mich in die Platte reingehört habe. Und das ist immer total geil, wenn du auch solche Assoziationen hast, wenn du einen Riff hörst, was dich an eine Zeit erinnert, die du durchlebt hast, in der du einfach religiös eine Platte hoch und runter gehört hast. So, ne? Und das ist natürlich immer geil, wenn sofort diese Bilder im Kopf entstehen von persönlichen. Es ist halt anders wie bei Portal, da hast du Assoziationen, die nichts mit der Realität zu tun haben. Aber wenn du Platten hast, die dich in deiner Prägephase irgendwie so erwischen, das ist schon cool auf jeden Fall. Ich mag das immer sehr, wenn du so Déjà-vu, du hast ja wie so ein Déjà-vu beschrieben eigentlich. Es ist wie das eine Deftones.
Ja,
und das ist so wie bei mir, wenn ich das eine Deftones-Riff höre und ich sofort an Tony Hawk's Pro Skater 2 denke, so, ja, weil ich dieses Demo-Level bis zur Vernichtung gezockt habe. Also sowas ist immer cool auf jeden Fall.
Es muss 93 oder 94 gewesen sein. Sommer bin ich mit meinem Kumpel Tammo. Wir sind in Bremen in die Obernstraße gefahren. Da gab es so einen Ramschladen. Die hatten auf jeden Fall so Booklet, so Fake Metallica T-Shirts, die so hundertprozentig kein offizielles Merch waren. Da haben wir uns auch beide dasselbe gekauft, wo so ein Kaktusschädel aus dem Klo rauskommt. Das war natürlich das Geilste, was ich in meinem Leben ja auch jemals gesehen habe. muss man ganz klar sagen, bis heute. Und dementsprechend passt und der Soundtrack dazu und Basi hatte gerade seine erste E-Gitarre gekriegt und da hatte er wahrscheinlich so ein Songbook. Kannst du dich an diese Songbooks erinnern in den 90er Jahren, wo so Tabulaturen waren? Die gab's ja ohne Ende.
Ja.
Und ich hatte das tatsächlich für die Master of Puppets, glaube ich, hatte ich ein Bass-Songbook. Und Buzzy hatte das halt für die Ride the Lightning. Die kosteten auch Schweinegeld, die Teile.
Ja.
Und da haben wir uns halt Fight Fire with Fire ausgesucht, um uns da musikalisch dran zu probieren. Ich am Gesang und Buzzy an der Gitarre.
Aber schon gut.
Ja, natürlich so, ne? Und wie gesagt, es bedeutet einem halt auch einfach viel. Und der Song fängt ja auch so ikonisch an, wenn wir jetzt mal ins Detail gehen, ne?
Ja, lass uns ins Detail gehen.
Du hörst dieses Glockensample.
Mhm.
Es gibt ja natürlich noch einen anderen sehr bekannten Hard and Heavy Song und das wäre natürlich AC/DC Hell's Bells, den ich natürlich vorher schon kannte und dachte so, Alter, auch eine Glocke, wie geil ist das denn? AC/DC haben zur Back in Black tatsächlich sich eine eigene Glocke basteln lassen oder sind irgendwo hingeflogen oder so und sind tatsächlich in irgendeine Kirche oder in irgendeinem großen Raum mit einer 24-Spur 2-Zoll-Maschine und 15 Mikrofonen, um das perfekte Glockensample aufzunehmen. Um den Glockensound von Whom the Bell Tolls ranken sich Mythen. Denn die coole Geschichte ist, dass Lars Ulrich in einem steinernen Raum im Studio in Dänemark, wo die Platte aufgenommen und produziert wurde, immer auf so einen Amboss gekloppt hätte und das dann ganz verheilt wurde. Aber ich habe diese Geschichte nie so richtig geglaubt, denn wie kriegst du einen Amboss perfekt in Tune mit dem Intro-Bass-Riff, auf das ich gleich komme, Bass-Lick. Dementsprechend habe ich dann später jetzt in der Recherche für die Folge nochmal ein Interview mit dem Produzenten gelesen, mit dem Dänen, der sagte, sie hatten halt einfach so eine Sample-Library damals irgendwie mit verschiedensten Glocken und die passte halt. Ist auch völlig egal, klingt ja trotzdem extrem iconic und geil, aber das ist die Geschichte hinter der Glocke, der zweitbekannteste Glocken-Metal-Song.
Ich muss dazu sagen, Glocke im Intro immer ein Win und ehrlich gesagt, ja ohne Scheiß, ich kenne Ich kenne auch extremere Bands, die das, die ein Glockensample einfach schmerzlos in ihre Intros gepackt haben. Ich habe, es ist auf meiner To-Do-Liste, das auch mal zu machen, auf jeden Fall.
Vielleicht nicht, dass du das sagst, geht mir genauso.
Vielleicht nicht im Intro. Vielleicht ist der Trick, es irgendwo in die Mitte zu bauen oder so. Aber es ist für mich echt so ein Bucketlist-Ding. Ich will auf jeden Fall eine Glocke irgendwo reinhämmern in einen Song. Ja, auf
Glocke ist das Geilste, Alter. Ja. Das macht halt auch gleich immer so geile apokalyptische Untergangsstimmungen. Genau darum geht's in diesem Song ja auch. Ja. For Whom the Bell Tolls. Ich meine, der Titel allein spricht eine klare Sprache.
Ist auch ein geiler Titel. Es ist wirklich ein geiler Songtitel.
Basiert auf, wie du wahrscheinlich vielleicht weißt, basiert auf einem Buch von Hemingway.
Ja, weiß ich Bescheid, ja.
So, ne? Und lyrisch dreht es sich, es ist ein Anti-Kriegssong offensichtlich. Und ja, es geht um das Hemingway-Buch, es geht um so eine Gruppe, es geht um den spanischen Bürgerkrieg und so eine Gruppe Soldaten, die in den Bergen gefangen sind und quasi da ihr Ende aussitzen. Ja. Und die Lyrics an sich, ohne die jetzt hier alle vorzulesen, sind extrem episch, wie ich finde, eine der besten Anti-Kriegs-Lyrics ever, weil die nicht jetzt irgendwie so einen auf politisch machen, sondern halt so aus der Sicht der sterbenden Soldaten, sondern haben natürlich irgendwie Metallica mit One auch nochmal gemacht. Schon sehr, sehr geil. Und muss ja auch sagen, ganz anders als bei Portal, wie die Vocals vorgetragen sind, da muss man ja schon von Schlageresten Klagesang sprechen im Vergleich zu Portal.
Das kann man wohl sagen, ja. Es hat natürlich diesen ikonischen James Hetfield,
Die ja. Vocal Line ist eine der besten Metal-Vocal-Kompositionen rein von der Melodieführung aller Zeiten, meiner Meinung nach.
Okay, fair enough. Was ich erstmal geil finde, bevor wir zu den Vocals kommen, du hast dieses Glocken-Intro und danach wird das Riff erstmal stumpfer.
Und das, ja, also ne, so ja. Da können wir auch gerne ins Detail gehen. Also ne, danach kommt ja als allererstes mit dem Glocken-Intro kommt natürlich erstmal das vielleicht die most iconic Bassline aller Zeiten im Metal-Bereich. Mhm. Und zwar Cliff Burton, Rest in Peace, auf den hohen Seiten. Es hat Jahre, Ewigkeiten gebraucht, für mich zu peilen, dass das auf dem Bass gespielt wird und nicht auf der Gitarre.
Ja.
Witzige Story dahinter.
Erklärt Cliff den Burton. Sound auch auf jeden Fall.
Und gerade bei den Live-Dingern, ich kann euch allen empfehlen, guckt euch mal an, 1985, wo ist das? Irgendwo bei Oakland oder so, ganz genau, so spielen sie so ein Festival, Day on the Green, Oakland, California, 31. August 1985, spielen Metallica diesen Song noch mit Cliff Burton natürlich live. Komplett out of tune, die Gitarren. Vielleicht auch der Bass wegen diesen crazy Bendings, die er macht, weil er hat live den Song immer gerne mal auch mit so einem Bass-Solo angefangen, bevor er überhaupt in das eigentliche Lick gegangen ist. Jo. Und man merkt ordentlich Adrenalin und wahrscheinlich auch Alkohol, weil der Song viel zu schnell gespielt ist. Es gibt so eine Rockpalast-Aufzeichnung von Manta von 2017. Da sieht man das auch. Wir spielen jeden Song viel zu hart und viel zu schnell. Und das fühlt sich ähnlich an. Wahrscheinlich auch wegen so Adrenalin und man ist aufgeregt. Und ja, und dann fängt dieses Ding an, so, ne, diese unglaubliche Bassline. Und Cliff Burton, es gibt so Videos von Cliff Burton, wo er in seiner Highschool-Band spielt, irgendwie, das muss so Ende der 70er gewesen sein. Und da hört man, dass er schon auf genau diesem Lick rumdudelt. Also das heißt, der hat das schon so seit Kindertagen in der Tasche gehabt.
Krass.
Ja, ziemlich cool. Also, ne, und der hat schon als Teenager genauso diesen extrem psychedelic, hippiesken Bass-Style. Der hat ja auch immer mit den Fingern gespielt und ja. So. Also, da hat die Welt tatsächlich den vielleicht jemals größten Metal-Bassisten verloren.
Was ich, was mir aufgefallen ist beim Hören des Songs, ist ein absolutes Metallica-Trademark auch. Du hast es bei Portal genannt und es gilt hier auch, Parts lange auszuspielen.
Oh ja.
Das machen Metallica auch gerne. Auf der letzten Platte, weiß ich noch, war das eine der Hauptkritikpunkte, die neueste Metallica-Platte, dass die Songs alle zu lang sind, dass Parts unnötig oft wiederholt werden, ohne dass irgendwie dynamisch irgendwas angezogen wird. Finde ich in dem Song aber alles relativ effektiv, muss ich sagen. Gerade auch, weil, wie schon gesagt, eben, du hast das Intro mit dem Basslick, dann wird das Riff erstmal stumpfer. Ja, ich sag mal,
also das,
es ja. Zieht sich schon so hin, aber es ist eindringlich, auf jeden Fall.
Kirk Hammett hat im Interview vor nicht allzu langer Zeit noch gesagt, dass er jetzt in Bezug auf diesen Song findet, dass der kein Stück zu lang ist und dass jeder Part exakt so ist, wie er sein muss. Und das unterschreibe ich vollkommen. Das etwas stumpfere Riff, was du meinst, ist dann natürlich, das geht so bei einer Minute, bei 0,59 los.
Ja.
Das könnte so ein Riff sein, das könnte auch auf der Chaos AD sein.
Ja, voll. Es ist so, ne? Ziemlich brutal irgendwie, so fünf.
Ja, aber auch so ultra stumpf. Ja, ja. Also für Metallica, die waren ja hier und da hart, aber waren nie stumpf, finde ich. So, ja. Eher so das Gegenteil. Deswegen gefielen sie mir oft auch nicht, sondern ich stehe auf stumpf. Und das hatte diese geile Thrash-Ästhetik, die dann halt auch später, die du auf der Chaos AD oder so hört. Und dann natürlich auch so, es wird natürlich viel gehatet auf Lars Ulrich, was er für ein scheiß Drummer ist. Ich fand das persönlich nie. Und ich finde es auch ein ultra bold Move, also dass der halt auch keine Achtel spielt, sondern auf diese ultra bollo Stumpf-Part Beinhardt einfach auf so Viertel-Hi-Hat spielt, die ganze Zeit durch. Und das macht in der Form halt sonst eigentlich nur Dave Grohl bei Nirvana, der halt auch komplett Achtel-Hi-Hats negiert hat. Weil da musst du dann natürlich auch extra aufpassen, um nicht aus dem Takt zu fallen. Und ich finde das dadurch extrem, ja, wie so auf so einer Galerte, so einem Gefangenenschiff mäßig. Gefällt mir sehr gut.
Interessante Assoziation. Ich habe mir das auch notiert. Allerdings habe ich es mir folgendermaßen notiert. Lars Ulrich Signature Beat ist natürlich Bumchuck.
Aber Bumchuck und nicht mit den, aber nicht mit durchgehenden Achtel-Hi-Hats, sondern wirklich nur eine Hi-Hat auf die Kick und eine Hi-Hat auf die Snare. Und so eine Dreistigkeit muss man sich echt erstmal trauen.
Ja, gut, die hat er sich ja sein ganzes.
Der sieht so scheiße, hört sich so scheiße an, wie seine Fresse scheiße aussieht. Aber mit absoluter Arroganz und Selbstbewusstsein vorgetragen. Und da habe ich großen Respekt vor.
Ja, man muss natürlich sagen, diese Arroganz hat er öfter gebracht. Aber
durchaus.
Aber ehrlich gesagt, ich hate auch gar nicht. Wir haben tatsächlich auf der ersten Nightmare-Platte einen Song, wo ich auch gesagt habe, ey, lass mal einen Lars Ulrich Beat machen. Der ist deutlich langsamer, aber ich finde es manchmal so diesen reduzierten Vibe, wenn du das richtige Riff drunter hast, sind so reduzierte Drums auch manchmal einfach geil. Und das ist hier in dem Song definitiv der Fall.
In den ersten anderthalb Minuten von diesem Song hat Lars Ulrich drummäßig auf jeden Fall mit den Rhythmuspaddern und aber auch so was so Akzente mit den Toms und so Standards gesetzt 1984, die man halt erst zwei, drei Jahre später oder so bei Slayer wieder gehört hat. So, weißt du, wie ich meine? Also der hat da auf jeden Fall extrem viele Standards kreiert und gesetzt, die extrem viele Metal-Bands um dieselbe Zeit und vor allen Dingen auch noch danach kopiert haben. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Und ich sage nicht, dass Lars Ulrich in irgendeiner Art und Weise das Rad neu erfunden hätte, aber der wusste halt immer sehr genau als Drummer meiner Meinung nach, wie man sehr effektiv spielt. Und das hört man in diesem Song auch total geil, finde ich. Ab Minute 1,20, also bei fast anderthalb Minuten in, kommt dann natürlich auch diese, um das nicht jetzt, also ich sag's nochmal ikonisch, diese Single-Note-Melodie. Also auch extrem hypnotisch, ultra geil. Insider beschweren sich natürlich, dass es geklaut wird vom Outro von Fairies Wear Boots von Black Sabbath. Okay. Aber wenn man das genau gegeneinander hört, ja, kann man verstehen, wie man darauf kommt. Und gerade Kirk Hammett ist auch riesiger Black Sabbath-Fan, geschenkt. Als der diese Melodie geschrieben hat, war der 19, 20 Jahre alt. Alter, selbst wenn es abgekupfert ist, absoluten Respekt.
Alter, who cares?
Ja, Alter, who cares? Ganz genau so sehe ich das auch. Und dann, nach dieser Single-Note bei 1,57, kommt dann halt auch einfach erst nochmal so ein richtig, man könnte in die Strophe gehen, aber nein, es wird halt nochmal ein anderer Part gespielt, und zwar mit einem heavy Signature Metallica Riff, wo ich behaupte, dieses Riff deckt halt mal, also mit diesem Riff wird alles von der Metal-Welt, was danach kommt, komplett abgedeckt. Die ganze Chord-Progression, die Chordfolge, wie sich das Riff entwickelt, ist halt einfach mal, in diesem einen Riff ist jedes Metal-Riff für die nächsten 40 Jahre versteckt. Also schon extrem crazy so. Also mal direkt alles geclaimed da von James Hetfield. Und ist natürlich auch ein dreister Move. Bevor die Vocals losgehen, erstmal vier komplett verschiedene Parts gespielt.
Und das Geile ist,
Simon, dass bei letzteren, späteren Metallica-Platten Lars Ulrich immer gesagt hat, so, ey, dass sie For Whom the Bell Tolls bis heute immer als Referenz ranziehen, wenn sie sagen, so, ey, wir müssen irgendwie einfacher denken. So.
Ja. Yeah.
So, dass sie das bis heute irgendwie als Referenz ranziehen.
Dazu muss ich aber sagen, trotz der ganzen, ich sag mal so, ich finde die Unterschiede in diesen vier verschiedenen Parts zum Beispiel, also abgesehen von diesem super stumpfen Riff irgendwie, was dann fast so ein bisschen brutal ist, aber ich sag mal, im Großen und Ganzen muss man sagen, dass es sich um Nuancen handelt und nicht um...
Also, das finde ich untertrieben. Sie greifen gut ineinander, aber das sind ja zum Beispiel diese Single-Note-Melodie ist ja komplett ein anderer Part als dieser Sepultura-Part.
Ja, zum Beispiel. Ich find trotzdem, dass es jetzt nicht, ich würde es jetzt nicht gerade als komplex bezeichnen. Also,
nee, komplex sind ja die Parts alle nicht, aber es ist halt trotzdem bold move zu sagen so, ey, wir machen jetzt mal 4 verschiedene Parts, bis wir irgendwie in die Vocals gehen, denn die Vocal Line, die Strophe ist ja ein 5. Part, der wieder unterschiedlich ist.
Ja, ich habe mir trotzdem notiert, ich habe bei dem Song gerade auch wahrscheinlich, ich habe es mir da notiert, wo die Vocals auch anfangen, so ein bisschen Schuster, bleib bei deinen Leisten. Das ist so ein bisschen so, ich finde schon, dass sich eine gewisse Konstanz einschleicht irgendwann in dem Song, aus der dann nicht mehr richtig ausgebrochen wird. So.
Was jetzt hier aber auch bewusst ist.
Ja, ne? Ja, natürlich.
Die Songstruktur ist komplett anders als Strophe, Refrain, so, ne?
Ja, auf jeden Fall. Aber es ist auf jeden Fall, das ist so ein bisschen... Also ich sag mal, für mich ist es so, der Song findet fast ausschließlich für mich, du hast erst diese 4 Parts am Anfang, dann hast du irgendwie, ja okay, hier Metallica-Song Mitte und dann nochmal ein richtig geiles, bedrohliches Outro irgendwie, was nochmal so ein bisschen die Spannung anzieht und oder die Anspannung so, ja, also ich finde das Outro zum Beispiel wirklich persönlich, ist für mich eigentlich so ein bisschen das Highlight des Songs, aber zwischendurch du groovst dich halt auf diesen Lars Ulrich Beat irgendwie ein und dann hängst du da drauf halt so ein bisschen auf jeden Fall.
Die Songstruktur ist natürlich, wie ich es gesagt habe, schon komplett anders. Das ist eher wie so eine Oper. Also, ne, das sind verschiedene Parts und es ist jetzt nicht irgendwie auf so einen Höhepunkt ausgelegt in irgendeiner Art und Weise, sondern es geht genau, wie du gesagt hast, eher darum, eine bestimmte Atmosphäre zu schaffen und die 5 Minuten beizubehalten. Und das schaffen sie extrem gut, finde ich, mit dem Song. Denn dieser Song ist jetzt echt kein Popsong-Format in keinster Weise und trotzdem aufgrund der Intensität der verschiedenen Parts ein extremer Gassenhauer. Also es gibt ja nicht mal, und das ist natürlich völlig selten, es gibt ja nicht mal ein richtiges Gitarrensolo. Es gibt ganz am Schluss den Part, den du beschrieben hast, da gibt es so von Kirk Hammett so also für Metallica-Verhältnisse fast dissonante Einwürfe.
Ja, genau.
Aber es gibt kein Climax irgendwie mit so einem richtigen großen epischen Gitarrensolo, wie es fast bei jedem Metallica-Solo gibt. Und das finde ich vielleicht auch mega geil, weil ich kein riesiger Solo-Fan bin. Und du sprichst eben den letzten Part schon an. Ey, das ist mein Beef mit dem Song, ist der letzte Part.
Ah.
Ja, denn ich finde ein Fade-Out für so einen mega, mega Hit, also für so einen absoluten Übersong, das ist Geschmackssache und ich verstehe, warum man das geil findet und ich verstehe deine Argumentation und auch dieses Dunkle, das dann alles so in sich zusammenfällt. Ich habe da nie meinen Frieden mitgemacht, dass so eine absolute Mega-Hymne ein Fade-Out hat. Sondern ich dachte schon als Kind immer so, ey, so ein Song verdient ein klares Ende. Und das ist das, ich würde an dem Song nichts ändern, aber das ist immer, was mir bis heute auffällt, sagt so, ey, ich wünschte, der würde halt einfach so selbstbewusst einfach irgendwo aufhören.
Also ich grundsätzlich habe, also du bist nicht der Erste, den ich höre, der Fade-Outs nicht mag.
Ich mag Fade-Outs bei anderen Songs total gerne. Es geht hier um diesen ganz speziellen Song.
Mich stört tatsächlich überhaupt nicht in dem Song, weil ich finde auch so ein bisschen mit der Thematik so, es ist so wie so ein bisschen, als wenn das Leben aus dem Körper schwindet. So, weißt du, wie ich meine? Das ist so dieser langsame, qualvolle und naja, wie gesagt, das ist ja auch diese Riffs und wie du schon gesagt hast, fast dissonanten, sehr düsteren Liedansätze, die es in dem Outro gibt. Also ich finde schon, dass es so eine dramatische ein dramatisches Ende signalisiert für mich irgendwie. Das ist so für mich meine Assoziation mit dem Part auch mit dem Thema oder also gepaart mit dem Thema.
Ich sag das ja wie so eine Oper, ne? Kompositorisch macht das total Sinn. Ich fand nur so halt immer bis heute, dass das dem Song gut gestanden hätte, ein richtiges Ende zu haben. Aber es ist Geschmackssache und es tut natürlich irgendwie dem Übersong als solches keinen Abbruch. Und ich merke, du merkst oder wahrscheinlich auch, wenn ich darüber rede, ich bin immer noch sehr, sehr begeistert von dem Song, weil ich, wahrscheinlich bin ich so begeistert, weil ich nun wirklich alles andere als ein großer Metallica-Fan bin. Also wirklich so ganz und gar nicht, sondern eher eine Band, die mich oft nervt. Aber man muss ja sagen, und das spricht für Metallica, dass wir echt viel über Metallica sprechen. Einfach wenn wir über die Metal-Landschaft sprechen, wenn wir über Komposition sprechen, wenn wir über Sounds sprechen und Standards, die einfach gesetzt wurden schon in den 80ern, dass man halt immer wieder auf Metallica kommt. Und das, die Ehre muss man ihnen wahrscheinlich auch zusprechen, auch wenn man selber gar nicht so ein großer Fan ist.
Ja, auf jeden Fall. Natürlich eine sehr, sehr prägende, also genreprägende Band. Da kommt man gar nicht drum herum. Und vor allem natürlich auch bis heute die, ja, wahrscheinlich größte Metalband aller Zeiten.
Ne, man, ja, dann bist du so 20 Jahre alt und sag, ja, was machst denn du gerade? Ja, ich studiere was mit Medien. So, ja, und was machst du gerade? Ja, wir haben gerade For Whom the Bell Tolls geschrieben.
Ja.
So, also ist schon echt krass, wie unterschiedlich junge Menschen sind. So, ne? Also, ey, ich frage mich, ob die damals schon gewusst haben, was das für absolute Überhymnen sind. Oder jetzt gerade insbesondere dieser Song. Peilt man das, wenn man so jung ist, was man da halt eigentlich in die Welt geschissen hat?
Ich glaube bis zum gewissen Grad ja. Also ich kenne das von mir persönlich nur manchmal bei Song, bei Parts. Manchmal, weißt du so, ich kann mir nicht erinnern, ob ich jemals einen Song geschrieben habe, von dem ich das Gefühl hatte, so ey, das destilliert jetzt hier alles auf das absolute Maximum an dem, was ich mache. Nö, kann ich jetzt nicht sagen, dass ich jetzt das Gefühl gehabt hätte jemals in meinem Leben als jemand, der Musik macht, aber Parts oder so Riffs, wo ich echt dachte, so Alter, okay, hier habe ich jetzt echt richtig krass einen rausgelassen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass gerade in der Zeit, in der das noch alles relativ singular war, was Metallica ja auch gemacht haben, dass die vielleicht schon eine Ahnung hatten, so ey, wir köcheln hier an was ziemlich Besonderem. So, ich denke schon, dass das der Fall gewesen ist.
Was auch interessant ist, dass wenn man sich den Song, also auch mit späteren Songs oder anderen Metallica-Songs einigermaßen auskennt, man merkt, dass dieser Song schon so ein bisschen auch Pate gestanden hat für so spätere Klassiker wie The Thing That Should Not Be oder wie das heißt, Not Should Be oder wie der heißt oder Harvester of Sorrow. Das ist, sind so auch so Songs, die eine ähnliche Dramatik haben hier und da, finde ich. Ja, ja, also krasser Song. Für mich muss ich sagen, also wenn ich mir einen aussuche, ist es definitiv unter den Top 5 Lieblings-Metal-Songs aller Zeiten, einfach weil er so krass ist. Und das ist einer der Songs, wo ich nicht müde werde, den zu hören. Wie gesagt, heute Morgen im Pool, ich habe den bestimmt 10-mal nacheinander wieder gehört. Ich werde einfach nicht müde bei dem Song. Der ist, und das geht mir mit ganz weniger Musik so, egal welches Genre das ist. Solche Songs hast du bestimmt auch, wo du sagst, den kann ich halt eigentlich immer hören. Und For Whom the Bell Tolls von Metallica von Ride the Lightning, das ist einer der Songs, wo ich sag so, ey, kannst du anmachen, kannst du auch an einer Party einfach laufen lassen. Die ganze Zeit.
Den ganzen Abend. Was ich nochmal sagen will, ich find's auch schön, dass die Glocke nochmal im Outro zurückkommt, denn mehr Glocke gleich mehr geil.
Ja, mehr Glocke, mehr geil. Immer schön auf die Glocke. Simon, das hat Bock gemacht. Mhm. Machen wir auf jeden Fall wieder. Ich finde, das nächste Mal sollten wir vielleicht irgendwie weg vom Metal gehen. Wir sind ja nicht nur Metal-Dullis, sondern vielleicht halt auch mal irgendwie
andere Dullis. Wir sind generell Dullis. Ja,
sind generell einfach Dullis. Wir sind einfach Standard-Dullis. So, vielleicht einfach mal das Korsett etwas weiterspannen oder ein bisschen auflockern und sagen so, ey, wir stellen uns irgendeinen Song vor aus irgendeinem Genre, der uns aus irgendeinem oder anderen Grund ganz, ganz viel bedeutet.
80er nächstes Mal. Wäre jetzt mein Einwurf. 80er wäre geil.
80er machen wir 80er. Simon will 80er, dann kriegt Simon 80er. Und ich weiß, dass du 80er natürlich auch mit der Endgegner bist, aber ich werde mir beste Mühe geben. Also lasst uns wissen, ob euch das Format gefällt. Kultklopper Song versus Song. Wir machen natürlich auch wieder Platten versus Platten. Das Kultklopper-Imperium ist quasi unerschöpflich und wir kommen mit neuen geilen Sachen um die Ecke. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht, Simon. Danke für den Deep Dive in Portal und danke für das Erfrischen meiner Kindheits Sommererinnerung von Ride the Lightning.
Auf jeden. Gerne, gerne.
Simon, hab Spaß in Deutschland gehabt, dich wohl, halt dich wacker und
ja, gutes Stichwort. Wir sprechen uns aus und in Deutschland. Wir sprechen uns aus Deutschland. Ja. Ich
Deutschland, du nicht. So.
Nee, für mich geht's erst später los am Ende Oktober. Dann kommen die ersten Shows in Deutschland. Ich hoffe, wir sehen viele, viele, viele von euch bei den Manta-Shows. Das sind wahrscheinlich auf lange Sicht die letzten Shows in Deutschland für eine ganze Weile, zumindest Clubshows technisch. Also kommt in Scharen vorbei, sagt Hallo, let's hang out und habt einen schönen Abend. Und ja, entspannt euch alle. Simon, leg dich wieder hin.
Jo, endlich Herbst.
Tschüss.
Ciao.
serve one master. That is destruction.